Bei mir war es zum Beispiel so, auf dem Bett liegen und Musik hören, war nur zum Teil möglich, weil wenn ich jetzt zum Beispiel mit Kopfhörer Musik höre, dann habe ich meine Mutter nicht mehr rufen hören. Und also ich hatte immer im Hinterkopf, ich muss präsent sein, auch wenn ich auf dem Bett lag und Musik gehört habe. Also entweder hat sie gerufen, auch in der Nacht, oder halt, ich habe einfach schon, ja, wie soll ich das nennen, so dieses, also diese Bereitschaft, also immer da sein zu müssen, das war bei mir unglaublich hoch.
Gut gekümmert, Ihr KKH-Podcast rund ums Thema Pflege.
Einkaufen, putzen, kochen, Arztbesuche begleiten, Termine im Blick behalten, dazu je nach Bedarf Hilfe beim Anziehen, beim Baden und beim Zähneputzen. Mit anderen Worten, ganz normaler Alltag in hunderttausenden Familien in Deutschland. In der Regel sind es die Eltern, die sich dabei um ihre Kinder kümmern, aber es gibt auch den umgekehrten Fall. Unser Thema heute, Young Carers, zu Deutsch junge Pflegende. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Episode von unserem Pflegepodcast. Ich bin Simon Kopelke und ich freue mich heute auf folgende Gäste. Friederike Beister vom Fachreferat Pflege bei der KKH. Sie wird uns heute insbesondere verraten können, wie die Pflegekasse junge Pflegende unterstützen kann. Hallo Frau Beister.
Hallo Herr Kopelke.
Najila Behrens, sie ist Pflegeberaterin und sie kennt das Thema auch aus einer praktischen Perspektive, denn sie war früher selber einmal Young Carer. Hallo, Frau Behrens.
Hallo, guten Tag.
Und Julika Stich, auch sie hat praktische Erfahrung, denn sie pflegte bereits als Kind ihre an MS erkrankte Mutter und möchte nun mit ihrer Erfahrung Betroffenen helfen und sie unterstützen. Deswegen hat sie vor 6 Jahren eine Initiative junger Pflegender gegründet, die nennt sich Young Helping Hands. Hallo, Frau Stich.
Hallo, Herr Kopelke.
Frau Stich, Young Carers, so nennt man junge Menschen, die ihre Eltern oder Angehörigen pflegen. Ich habe mal recherchiert, so eine richtige passende deutsche Übersetzung gibt das gar nicht. In Deutschland werden diese Personen meistens Kinder und Jugendliche mit Pflegeverantwortung genannt. Das ist ja nun ein sehr bürokratischer Begriff. Woran liegt denn das, dass wir da noch gar nicht ein richtiges Wort dafür haben? Ist das Phänomen bei uns noch so unbekannt?
Genau, also es wird noch nicht lange zu diesem Thema geforscht und generell kann man sich wenig darunter vorstellen, welche Aufgaben pflegende Kinder übernehmen. Und es gibt, wie gesagt, noch keinen einheitlichen Begriff in Deutschland dafür.
Mit dem Thema Pflege und Angehörige, da assoziiert man zunächst ja mal Menschen mittleren Alters, wie mich beispielsweise, wo die Kinder vielleicht schon langsam aus dem Haus raus sind, aber man dann eben die alten Eltern hat, um die man sich dann hier und da kümmern muss, wenn man das denn will und kann. Dass es aber tatsächlich auch Kinder gibt, und mit Kinder sind ja auch wirklich Kinder gemeint, also Menschen, die deutlich unter 18 Jahre sind, wie da die Spannbreite ist, werden wir vielleicht nachher noch besprechen. Das klingt ja auf den ersten Blick wirklich nach einem Phänomen, was nicht sehr oft auftritt. Treten sollte, aber mit dieser These liege ich ein bisschen falsch, denn es gibt ziemlich viele Kinder und Jugendliche, die in die Pflege eingebunden sind. Können Sie, Frau Behrens, das bestätigen?
Ja, auf jeden Fall. Also es gibt ungefähr 480.000 Kinder und Jugendliche, die aktuell registriert sind, die eine Pflegeverantwortung haben. Und das heißt dann, in einer Schulklasse sind es dann mindestens 1 bis 2 Kinder, die dann in Pflegeverantwortung sind.
Ich habe mir das an Zahlenmaterial auch vorher so ein bisschen durchgelesen und da habe ich tatsächlich auch geschluckt, weil pro Schulklasse 1 bis 2 Kinder, das mag man sich ja wirklich kaum vorstellen, dass das so weit verbreitet ist, dieses Phänomen. Frau Behrens, wenn Sie sagen, es sind ungefähr 480.000 registriert, wo registrieren sich denn junge Pflegende? Also wie kommt überhaupt so eine Zahl zustande?
Das ist eine gute Frage. Das habe ich jetzt aus Studien rausgefunden, dass es eben so viele sind. Es gibt keine klare Zahl. Also ich weiß nicht, wie das ist in der Pflegekasse, ob die registriert werden, die pflegenden Kinder oder Jugendlichen, Frau Beister.
Nein, also wir registrieren keine Pflegepersonen oder Kinder dahingehend. Da verfügen wir über keine Statistik. Was ich hier gerne noch hinzufügen würde, ist auch der Punkt der psychischen Erkrankungen, die bei den 480.000 ja grundsätzlich auch gar nicht mit berücksichtigt sind. Also wir gehen hier von einer, oder wir reden über eine Zielgruppe, die eine ganz hohe Dunkelziffer hat. Und insbesondere psychische Erkrankungen von Eltern machen ja dann auch nochmal oder belasten Kinder, insbesondere kleine Kinder, umso mehr. Daher, genau, 1 bis 2 Kinder kann ich unterstützen, diese Aussage. Würde trotzdem sagen, dass es immer noch eine Randgruppe ist, worüber wir insbesondere aktuell noch gar nicht so viel wissen.
Friederike Beister, Sie haben es ja gerade schon gesagt, dass Sie diese Zahlen grob bestätigen können, auch aus Ihren eigenen Beobachtungen. Aber taucht denn das Thema junge Pflegende auch bei der KKH als Pflegekasse auf? Also ist das Ihnen jetzt schon auch aufgefallen, dass es auch da einen entsprechenden Bedarf gibt, auch an Hilfe und an Unterstützung?
Also wir beschäftigen uns aktuell immer mehr mit diesem Thema, weil wir merken eben, dass das eine Randgruppe von Pflegepersonen ist, denen in der Gesellschaft eigentlich gar keine Lobby zugesprochen wird. Bedeutet, es sind Kinder, wie wir schon sagten, 1 bis 2 pro Klasse, die pflegen, die es auch gerne machen, für die ist es selbstverständlich, sie machen es aus einem Familienverständnis heraus. Aber oftmals fehlt ihnen die Unterstützung. Und wir sind aktuell dabei, diese Zielgruppe für uns näher zu analysieren. Wir beschäftigen uns mit Young Carers von der Pflegekasse heraus und schauen, wie wir bedarfsgerecht die Informationen den Kindern und Jugendlichen auch zur Verfügung stellen können.
Frau Behrens, als Pflegeberaterin, also auch als Expertin in dieser Frage, haben Sie gerade mit dem Kopf genickt. Also das geht in eine Richtung, die Sie auch nur bestätigen können.
Ja, absolut. Vor allem werden ja nicht nur Eltern mit einbezogen, sondern eben auch Geschwister oder Großeltern. Darum muss man sich dann eben auch kümmern. Da fallen pflegende Angehörige oder pflegende junge Angehörige auch drunter.
Wir werden sicherlich gleich das noch näher beleuchten. Aber jetzt, um das Ganze mal etwas greifbarer zu machen, weil das ja wirklich ein Thema ist, was bislang in meiner Wahrnehmung nur am Rand stattfindet, würde ich gerne ein bisschen über die Praxis sprechen. Frau Stich, wir haben es eben schon gehört, Sie haben selber als Kind und als Jugendliche Ihre Mutter gepflegt. Mögen Sie mal ganz kurz schildern, wie es dazu gekommen ist? Das ist ja sicherlich keine Entscheidung, die rational am Küchentisch getroffen wird, sondern das wird ja auch eine Vorgeschichte gehabt haben, wie es dazu gekommen ist. Wie sind Sie in die Situation gekommen, Ihre Mutter als Kind zu pflegen?
Also meine Mutter war erkrankt, also meine Mutter lebt nicht mehr. Und mit 2 Jahren, als ich 2 Jahre alt war, hat sie die Krankheit bekommen. Und ja, das hat sich so schleichend entwickelt, dass ich immer kleinere Aufgaben erst übernommen habe und nachher auch Dinge gemacht habe, wo ich sehr viel Verantwortung übernommen habe. Und das ging dann auch dann nachher in die Pflege richtig rein.
Ist das an Sie sozusagen als Bitte vielleicht auch von Ihrem Vater, von anderen Familienangehörigen, von Ihrem Umfeld herangetragen worden? Mensch, kümmere dich doch mal ein bisschen auch mit, hilf mit. Oder haben Sie das dann als Kind wirklich bei sich selber schon gespürt, dass Sie da gebraucht werden? Ich stelle mir das ja durchaus sehr, sehr schwierig vor, weil ja Kinder in einem gewissen Alter ja auch ganz viele eigene Bedürfnisse haben. Deswegen müssen sie ja da irgendwie zwangsläufig auch reingewachsen sein.
Also da muss ich dazu sagen, ich habe keine Geschwister und bin dann als Einzelkind aufgewachsen. Und ja, das war so beides. Einfach, dass ich gesehen habe, dass meine Mutter Hilfe braucht. Mein Vater natürlich auch geholfen hat, aber wenn er nicht da war, blieb die Verantwortung auch an mir hängen. Meine Oma hat noch die Pflege mit übernommen, aber das war halt für mich als Kind trotzdem einfach zu viel Verantwortung. Also, dass ich gleichend immer mehr Verantwortung übernommen habe. Das war einfach so ein Prozess, der sich ergeben hat. Also ich glaube, erst im Rückblick habe ich gemerkt, wie sich das eigentlich so entwickelt hat. Also sie haben eigentlich nie darüber gesprochen. Also es hat sich einfach so entwickelt, dass ich gesehen habe, meine Mutter braucht Hilfe und das einfach übernommen habe.
Ich denke, dass bei Kindern es ganz oft auch so ist, dass, wie Sie schon sagen, Frau Stich, dieses Schleichende eine gute Beschreibung ist, weil Kinder oftmals mit Einkäufen anfangen, mit der Erziehung von Geschwisterkindern, also Dingen, die man vielleicht auch bei den bei den älteren Pflegepersonen gar nicht so im Fokus sieht, sondern bei pflegenden Kindern, die übernehmen oftmals halt Pflegerollen oder Aufgaben. Ich nenne es mal weiche Faktoren, die aber dem Grunde nach für Young Carers schon eine große Bedeutung haben. Und das, glaube ich, bestärkt halt diesen schleichenden Prozess, von dem Sie auch sprechen.
Frau Behrendt, Sie haben ja auch praktische Erfahrungen gesammelt, sammeln dürfen, sammeln müssen. Sie haben auch als junger Mensch jemanden gepflegt. Hat das auch erstmal mit leichten Haushaltstätigkeiten angefangen? Wie alt waren Sie da? Wie ist es bei Ihnen dazu gekommen?
Ja, bei mir war es leider genau das Gegenteil. Meine Mutter, als ich 19 war, ist meine Mutter pflegebedürftig geworden. Das heißt, sie hatte eine Hirnhautentzündung und war von einem Tag auf den anderen Pflegefall, konnte sich nicht mehr äußern, war auch im Koma gelegen. Dann kamen solche Entscheidungen wie, ist eine Vorsorgevollmacht vorhanden? Also gibt es dieses Dokument, jemanden, der entscheiden darf? Das war leider nicht ausgefüllt im Vorfeld. Das heißt, ich wurde dann mit 19 eben gesetzliche Betreuerin und habe dann die Pflegeverantwortung übernommen, also mit Ärzten gesprochen, mit Pflegeheimen, Anträge gestellt, mit der Pflegekasse interagiert. Und für mich war das wirklich ein bisschen schwierig und auch herausfordernd. Und ich und meine Familie, wir haben natürlich auch an Anlaufstellen immer wieder angeklopft und nachgefragt. Leider war es dann so, dass punktuelle Hilfe geleistet wurde. Also da der Pflegestützpunkt mir Hilfe zum Pflegegrad geben konnte, aber keinerlei Informationen gesetzlichen Betreuung oder zur Finanzierung von Heimkosten. Und dadurch musste ich dann von einem Träger oder einer Beratungsstelle zur anderen gehen. Und das hat mich dann extrem gestört und auch genervt. Und dadurch habe ich dann in der Situation entschieden, dass ich gerne mal Experte im Bereich Pflege sein möchte. Das heißt, ich habe daraufhin ein halbes Jahr später die Ausbildung zur Krankenschwester gemacht, um einfach auch ein medizinisches Verständnis zu haben, da auch den Pflegekräften unterstützend und auch vielleicht etwas kontrollierend zur Seite zu stehen. Danach habe ich Gesundheits- und Pflegemanagement studiert, um einfach das rechtliche Wissen auch zu erlangen. Und 3 Jahre nach der Pflegesituation ist meine Mutter dann auch gestorben. Und jetzt bin ich Fachberaterin bei FAMPLUS und darf genau da Menschen beraten oder unterstützen, die gerade in dieser Situation stehen.
Das Phänomen, dass es da gerade im Pflegebereich einen Informationswirrwarr gibt, das ist ja nicht ganz unbekannt. Das kennt ja auch jeder, der älter ist und sich vielleicht um seine Eltern dann kümmert. Ich kann mir nur umgekehrt auch lebhaft vorstellen, dass mit diesen bürokratischen Hindernissen ja teilweise Menschen, die gerade mal wie Sie volljährig dann sind oder auch unter 18 Jahren noch jung sind, dass die mit diesen bürokratischen Hindernissen noch ganz anders zu kämpfen haben. Welche Lösung kann es denn geben, um eben Young Carers auch in dieser Hinsicht besser anzusprechen? Ich weiß jetzt nicht, wer aus der Runde da Antworten geben kann. Frau Beister vielleicht aus Sicht einer Pflegekasse. Müsste oder muss man Young Carers auch in Sachen Pflegeleistung, Pflegeberatung anders ansprechen als meinetwegen einen 50-Jährigen, der seine Mutter pflegt?
Absolut. Also Young Carers müssen anders angesprochen werden. Sie müssen niedrigschwellig angesprochen werden und dort, wo sie leben. Das bedeutet, man muss eben auch andere Bereiche mit einbeziehen. Also es ist wichtig, dass neben der Pflege und Gesundheit man beispielsweise auch den Bildungsbereich dort mit integriert und dass man beispielsweise über Schulen interagiert und mit den Kindern, aber auch mit den Lehrern in Kontakt tritt, mit Sozialarbeitern, um dort zum einen das Verständnis für das Thema zu erlangen, die Kinder aber auch wirklich abzuholen, dass sie selbst für sich zur Erkenntnis kommen, ja, ich befinde mich in so einer Situation und ja, ich kann mir Hilfe holen und ich weiß, wie ich mir Entlastung holen kann.
Frau Stich, Sie haben ja eine Initiative für junge Pflegende oder von jungen Pflegenden gegründet. Young Helping Hands heißt diese Initiative. Es gibt neben dieser Initiative, so wie ich das in der Recherche gesehen habe, noch einige weitere Initiativen. Heißt das auch, dass der Bedarf einfach sehr groß ist an Informationen, wenn es viele Initiativen von Young Carers gibt? Ist das auch Ihre Beobachtung? Haben Sie auch damals einiges vermisst an Hilfestellung?
Ja, also damals gerade gab es noch nicht viel zu diesem Thema. Also es gab noch keine Hilfsangebote oder ich habe mich gar nicht in dieser Rolle identifiziert und habe auch gar nicht gesucht. Und unsere Erfahrung ist, dass also bei uns melden sich sehr viele ehemalige Young Carers, die rückblickend sprechen möchten. Also wir haben noch nicht Young Carers, die sich bei uns melden und darüber sprechen. Das haben wir vereinzelt mal, aber unsere Erfahrung ist eher, dass sich ehemalige Young Carers bei uns melden.
Das heißt, der Wunsch, rückwirkend darüber zu sprechen, zeigt auch, dass diese Riesenaufgabe mit jungen Menschen auch langfristig etwas macht. Also zum einen lassen Sie uns vielleicht nochmal in der Situation selber bleiben. Da stelle ich mir vor, ob von meinen Kindern oder aus meiner eigenen Jugend zurückgedacht, als Kind spielt man wahlweise Fußball, wenn man etwas älter ist, geht man feiern, man macht Sport oder man chillt, wie es wohl heute heißt, indem man den ganzen Tag auf dem Bett liegt und Musik hört. Ich spreche da aus eigener Erfahrung. Aber das sind ja alles so jugendtypische Beschäftigungen und Verhaltensmuster, die doch irgendwie zu einem Großteil oder zumindest zu einem Teil wegfallen, wenn da so einer verantwortungsvollen Tätigkeit nachgegangen wird. Frau Stich, was macht denn das mit jungen Menschen in Ihrer Beobachtung oder was hat das auch mit Ihnen vielleicht gemacht?
Ja, also wenn wir jetzt nochmal zu diesem Beispiel zurückgehen, dass man auf dem Bett liegt. Also bei mir war es zum Beispiel so, auf dem Bett liegen und Musik hören, war nur zum Teil möglich, weil wenn ich jetzt zum Beispiel mit Kopfhörer Musik höre, dann habe ich meine Mutter nicht mehr rufen hören. Und also ich hatte immer im Hinterkopf, ich muss präsent sein, auch wenn ich auf dem Bett lag und Musik gehört habe. Also entweder hat sie gerufen, auch in der Nacht, oder halt ich habe einfach schon, ja, wie soll ich das nennen, so dieses also diese Bereitschaft, also immer da sein zu müssen, das war bei mir unglaublich hoch. Und das ist auch das, was wir im Rückblick so von anderen ehemaligen Young Carers hören, dass sie nie richtig unbeschwert sein konnten.
Das ist ja im Grunde genommen eine komplette Rollenverdrehung, denn diese ständige Bereitschaft, für jemanden da zu sein, die hat man sonst ja als Eltern von Kindern. Also man hat nachts extrem sensible Ohren, wenn Kinder ganz klein sind, bei jedem Rekeln und Husten ist man aufrecht im Bett. Und das wird dann ja wirklich als Rollenumkehrung stattfinden, dass man eine derartige Aufmerksamkeit seinen Eltern, in dem Fall ihrer Mutter, Frau Stich, zukommen lässt. Würden Sie sagen, dass das bis heute Nachwirkungen bei Ihnen hat?
Ja, ja, vor allem auch dieses unbeschwert sein können. Also, dass ich auch immer denke, also ich bin auf alle Situationen irgendwie vorbereitet. Also auch zu gucken, was ich bin sehr früh schon mit Alter konfrontiert worden und ich denke immer darüber nach, was ist, wenn ich selber mal alt bin. Und also ich bin mit diesem Gefühl groß geworden und auch mit dieser enormen Verantwortung und musste auch erstmal lernen, was es heißt, meine eigenen Bedürfnisse wahrzunehmen und ja einfach auch mal im Moment leben zu dürfen.
Könnte es sein, dass die damit teilweise zumindest verbundenen Schwierigkeiten auch ein Stück weit damit zusammenhängen, dass das Thema Altern und Pflege irgendwie in unserer super selbstoptimierten Leistungsgesellschaft tabuisiert ist? Also Frau Beister, Sie sagten das ja vorhin, das gehört eigentlich auch mehr in die Schule, dieses Thema, aber irgendwie spricht man ja nicht darüber. Also ist das Thema Pflege, Altern im Allgemeinen, aber vielleicht auch in dem Kontext von Young Carers auch einfach noch ein Tabu bei uns?
Es ist ein Tabu und die es betrifft, die hängt es auch nicht gerne an die große Glocke. Also die machen das mit sich aus, mit ihrem internen Umfeld. Die haben ihre Strukturen in ihrer Familie für sich geschaffen, kommen damit klar. Aber wie Frau Sticher auch schon selbst sagte, vergessen dabei die eigenen Bedürfnisse und das eigentliche Kindsein und dieses befreite Sein. Also wie ich mich als Kind eigentlich leben sollte. Und daher ist das definitiv ein Thema, was momentan noch tabu ist und wo wir dran arbeiten. Und das tun wir heute auch mit dem Podcast, dass man ein Stück weit enttabuisiert und wir dieses Thema einfach kommunizieren in der Gesellschaft und es als ganz normales Thema und vorantreiben.
Das Stichwort Enttabuisieren in unserem Podcast führt mich zur nächsten Frage. Frau Behrendt, Sie vielleicht als diejenige, die mit 19 ziemlich schlagartig ihre Mutter pflegen musste. Sie erzählten, dass die an einer Hirnhautentzündung erkrankt war. Ich möchte es mal vorsichtig formulieren, aber wie viel Pflege kann man denn als junger Mensch, als Kind bei seinen Eltern leisten? Also wir haben ja zum einen vorhin schon gehört, Haushaltshilfe ist das eine, aber geht das dann auch tatsächlich in oder ist es bei Ihnen in intensivere pflegerische Tätigkeiten auch gegangen?
Also bei mir persönlich war es jetzt nicht so, da einfach die Situation zu kompliziert war. Es ist natürlich auch so, dass man darauf achten muss, Grenzen, Abgrenzung, was kann man zu Hause wirklich leisten, was kann man nicht leisten. Also meine Mutter ist dann in ein Pflegeheim gekommen, aber diese ganzen administrativen Aufgaben, gesetzliche Betreuung, Medikamente bestellen, organisieren und so weiter. Das musste ich natürlich alles erledigen. Und ich hatte mich auch mit einer Young Carer unterhalten. Die hatte die andere Situation, dass ihre Mutter einfach wirklich auch zu Hause gepflegt hat. Und sie hatte mir erzählt, dass sie alles übernommen hat. Also vom Waschen über Essen eingeben, das Ganze drum und dran. Und da ist, glaube ich, einfach die Herausforderung auch zu sehen, was Pflege eigentlich bedeutet. Frau Beister hat es vorhin schon erwähnt, dass Pflege nicht nur ist, ich wasche oder ich pflege wirklich an der Person, sondern einkaufen, sich Gedanken drüber machen. Man kann sich auch schon Gedanken über die Oma, über die Großmutter machen, dass sie vielleicht ein bisschen vergesslich wird, dement, dann ist man eigentlich auch schon pflegender Angehöriger. Und dass man diese Definition Young Carer, junger pflegender Angehöriger nicht so klein fasst, dass es wirklich nur die Eltern sind, sondern dass es auch die Großeltern sein können oder eben das weitere Umfeld.
Mich führt das dann zu einer anderen Frage, die vielleicht einen gewissen positiven Blick auf dieses ja sehr schwierige Thema auch ermöglicht. Denn je nach Maß der Beteiligung an Pflege von jungen Menschen könnte man natürlich auch zu dem Schluss kommen, dass das bis zu einem gewissen Grad auch dem Selbstständigwerden von jungen Menschen durchaus auf das Selbstständigwerden positiv einwirkt. Das heißt, man lernt früh in einem familiären und wichtigen Kontext Verantwortung zu übernehmen, Frau Behrendt.
Ja, auf jeden Fall. Also ich denke, man kann in so einer Situation auf jeden Fall wachsen, also seine Resilienz auch stärken, in schwierigen Umständen zurechtzukommen. Also ich merke jetzt, wenn eine Herausforderung kommt, dann denke ich mir, okay, ich löse die und dann schauen wir weiter. Es ist auch was für Selbstbewusstsein, dass man vielleicht auch ein größeres Verantwortungsbewusstsein hat und auch diesen Rundumblick, dass man vielleicht auch auf die Schwächeren achtet im Team oder in einer Gruppe und da auf die Schwachen im Team auch Rücksicht nimmt und aber auch manchmal in einer Hab-Acht-Stellung ist. Also dass man vielleicht zwischenmenschlich auch schon mehr mitbekommt, es könnte sich jetzt ein Problem oder ein Konflikt entwickeln. Vor allem habe ich das gelesen und auch mitbekommen bei Alkohol- oder Suchterkrankten. Die sind dann natürlich auch nochmal um einiges mehr sensibilisiert. Also wie schaut meine Mutter gerade? Oh, ich glaube, sie schaut gerade, dass sie gleich aggressiv wird. Dann gehe ich doch in den Zurückzug oder ähnliches, ja.
Frau Stich, auch wenn es sicherlich den einen oder anderen positiven Aspekt gibt, an dem Kinder in so einer Situation auch reifen können und erwachsen werden und Resilienz entwickeln, wie Frau Behrendt gerade sagte, Sie sprachen ja eben schon davon, dass ein großer Teil der unbeschwerten Jugend bei Ihnen durch Ihre Tätigkeit faktisch nicht da war. Können Sie Betroffenen denn Ratschläge geben, wie man da so ein bisschen Balance zwischen persönlichen und eigenen Bedürfnissen und der Pflegetätigkeit hinbekommt? Ich meine, das ist ja sicherlich ein riesenschwieriger Spagat.
Also erstmal ist ja wichtig, dass ich mich selber in der Rolle erkenne und mich dann auch traue, darüber zu sprechen und versuche, andere Lösungen zu finden. Also wir ermutigen immer dazu, auch wenn Nachbarn oder Freunde der Familie das mitbekommen, dass wir einfach sagen, dass man darüber spricht und auch andere Lösungen findet. Und wenn es nun mal ein Spaziergang ist, den man macht, also dass es andere Lösungen gibt, um dass Kinder und Jugendliche entlastet sind.
Also das wäre der Appell wirklich auch ans Umfeld der Pflegeperson. Schaut genauer hin, schaut, was auch mit Kindern passiert, die in so eine Rolle schlüpfen mussten, und versucht auch im Alltag da hin und wieder Entlastungsangebote zu machen. Frau Beister, Entlastungsangebote sind ja aber das richtige Stichwort auch für die Vertreterin, die Sie ja sind, von der Pflegekasse. Also es gibt ja auch institutionell Angebote generell für pflegende Angehörige, dass man Unterstützung bekommt. Inwiefern gilt das auch für Young Carers?
Ich würde vielleicht gerne grundsätzlich unsere Angebote kurz erläutern, die natürlich auch auf Young Carers abzielen können, um dann im zweiten Schritt vielleicht auch nochmal gezielter ein Stück weit zu erläutern, was wir gerade mit der Zielgruppe Young Carers vorhaben mit Blick auf Angeboten. Also es ist ja ein Stück weit auch schon so, dass wir heute mit dem Podcast, wie ich ja auch schon sagte, um Gehör verschaffen. Also wir wollen das Thema auf das Thema aufmerksam machen. Wir wollen das Thema, wie ich auch schon sagte, mehr in den Mittelpunkt des Lebens stellen und einfach enttabuisieren. Nichtsdestotrotz werden wir auch nächste Woche beispielsweise ein kostenloses Online-Seminar anbieten, wo wir am 22. Februar um 16.30 Uhr, also falls da Interesse bei den Zuhörern besteht, können Sie sich gerne kostenlos für anmelden. Bei dem Online-Seminar wollen wir dann auch nochmal über das Thema Young Carers, junge Pflegende, sprechen und über die Sorgen und Nöte aufklären, aber auch Erwachsenen, wie wir eben ja auch thematisierten, Erwachsene, die in ihrem Umfeld Young Carers haben, wie man am besten mit den Young Carers umgehen kann und was für eine Unterstützung man tagtäglich im Alltag auch geben kann als Erwachsener. Also genau, so ein Online-Seminar ist zum Beispiel dann auch eine Hilfestellung, die wir mit rausgeben an die Betroffenen. Dann zum Thema digitale Angebote kann ich auch den Young Carers nur empfehlen, probiert mal unseren KKH-Pflegecoach aus. Also das ist ein online-basierter Pflegecoach, wo ihr alles Mögliche rund um die häusliche Pflege für euch erfahrt, aber auch ein Schwerpunkt Selbstachtsamkeit und sich selbst ein Stück weit fokussieren, dass es einem gut geht neben der Pflegetätigkeit, dass man da mal ein Modul zubelegt und sich dahingehend ein Stück weit aufgleist. Also da ist der KKH auch ein wertvolles digitales Angebot, was wir haben. Ein letztes Angebot, was ich auch gerne noch mit auf den Weg geben möchte, sind unsere Präventionsreisen für pflegende Angehörige. Auch da besteht die Möglichkeit, dass Jugendliche oder junge Erwachsene daran teilnehmen, sich eine Auszeit vom Pflegealltag gönnen, Bewegungs-Entspannungskurse belegen, aber eben auch einen Pflegekurs, wo dann entsprechend individuelle Informationen vermittelt werden, aber insbesondere auch der intensive Austausch mit anderen Betroffenen stattfinden kann.
Also gibt es schon Entlastungsmöglichkeiten? Man muss halt nur aktiv auch danach suchen. Und die Pflegekasse, beispielsweise der KKH, wäre da auf jeden Fall auch für Young Carers immer ein guter Ansprechpartner. Nun ist ja die Pflege der eigenen Eltern zum einen körperlich belastend, aber sicherlich auch psychisch und vielleicht ja auch vor dem Hintergrund, dass man als Kind doch eigentlich nichts mehr glaubt, als dass die eigenen Eltern unverwundbar sind. Die geben einem Orientierung im Leben, die schützen einen, die sind für einen da. Wenn diese Rolle jetzt umgekehrt wird, Frau Behrens, bei Ihnen war das schlagartig der Fall. Was macht denn das dann mit einem, wenn man auf einmal feststellen muss, dass die eigenen Eltern alles andere als unverwundbar sind? Und zwar stellt man es fest, wenn man selber noch ein Kind ist.
Ja, für mich war das natürlich erstmal überfordernd, aber ich bin dann relativ schnell in den Machermodus in Anführungszeichen gegangen. Also ich habe dann einfach die Herausforderung gesehen und wollte dann sofort eine Lösung finden. Und ich denke, das ist sehr persönlichkeitsabhängig, wie man geprägt ist, wie die Familienkultur auch im Vorfeld gelebt wurde. Vielleicht könnte ich da auch weiter an die Frau Stich geben.
Ja, genau, Frau Stich, da würde ich nämlich auch bei Ihnen nochmal einhaken. Sie haben ja auch schon sehr früh Erfahrung damit gemacht, Ihre kranke Mutter auch pflegen zu müssen oder für sie da sein zu müssen. Ich möchte mal so rumfragen, inwiefern hat denn auch Ihre Mutter sich in diese Rolle eingefunden? Nun kann man sagen, das musste sie ja, aber war das für Sie letztendlich auch ein gutes Gefühl, dass Sie sich als Kind da beteiligt haben, oder ist das auch dann für die Pflegeperson schwierig?
Ja, sicherlich ist es für meine Mutter war das auch schwierig. ich habe die Verantwortung übernommen, aber letztendlich, wie ich vorhin schon sagte, das hat sich halt so eingeschlichen. Es war auch irgendwie keine andere Möglichkeit. Und
Frau Stich, wenn ich da kurz einhaken darf, wir haben schon gehört, dass das natürlich auch die kindliche Unbeschwertheit ein ganzes Stück weit Ihnen genommen hat. Aber daneben gibt es ja auch als Kind so etwas wie Pflichten. Ich denke jetzt speziell an die Situation in der Schule. Wie lässt sich denn als junger Mensch die Pflegetätigkeit auch mit dem Schulbesuch und dem Lernen verbinden?
Also es ist so, ich habe ja schon erzählt, dass ich oft nachts aufgestanden bin und natürlich, wenn ich dann in die Schule musste, einfach überfordert war oft teilweise. Ich konnte das aber auch nicht so erklären, woher diese Überforderung kommt. Und hatte dann auch wirklich Phasen, wo ich einfach nicht mehr konnte und auch dann viele Fehlzeiten in der Schule hatte. Das hat sich nachher zum Glück gegeben, aber auch so diese Überforderung, also schließlich zu Ihrer Frage zurückzukehren, das ließ sich sehr, für mich sehr schlecht mit der Schule vereinbaren. Ich musste natürlich meine Leistungen erbringen, aber ich war oftmals einfach nur überfordert.
Frau Behrens, haben Sie das bei sich in Ihrer Situation, naja, ähnlich erfahren ist vielleicht nicht ganz richtig. Wir haben ja gehört, Sie waren 19, da war die Schule ja vielleicht bei Ihnen schon vorbei. Können Sie es aber trotzdem auch aus Ihrer Erfahrung bestätigen, was die Frau Stich gesagt hat, dass das eben sehr schwierig auch in der Schule dann ist?
Ich denke, da ist Abgrenzung auf jeden Fall. Ich war eben schon 19, deswegen konnte ich mich da vielleicht ein Stück weit besser abgrenzen. Also Abgrenzung ist wichtig und auch eine klare Kommunikation. Also dass man auf die Lehrer zugeht, dass man mit den Lehrern spricht, dass man erklärt, in welcher Situation man sich aktuell befindet und auch was für Herausforderungen da sind. Und da geht es dann weiter natürlich an die Lehrer, dass die Lehrer sensibel mit dem Thema umgehen, dass sie nicht vielleicht laut in der Klasse darüber sprechen, dass beispielsweise Maria jetzt aus der Klasse eine pflegende Mutter hat oder eine
Mutter, die gepflegt werden muss, so rum.
Eine Mutter, die gepflegt werden muss, genau. Also dass da vielleicht erst der Vertrauenslehrer mit ins Boot geholt wird und dass Lehrer da eben auch nachsichtig sind und eine Fehlerkultur auch erlauben. Das heißt, dass man Fehler machen darf und dass es vielleicht auch okay, also dass es auch okay ist, dass man mal zu spät kommt und dass man dann nicht vor der kompletten Klasse dafür bloßgestellt werden muss. Also ich hatte beispielsweise mit einer Young Carer gesprochen, die ein paar Sätze gesagt hat, die ich mir notiert habe. Und zwar hat ein Lehrer gesagt, dass Schulpflicht steht über Mitleid. Oder man kann die Krankheit der Eltern nicht für bessere Noten einsetzen.
Puh, den das Lehrer hätte ich nicht haben wollen. Genau. Ja, das ist also sehr wenig Verständnis bei zumindest diesem einzelnen Lehrer jetzt. Ja. Ja,
absolut. Und deswegen denke ich, ist es wichtig, dass in der Schule auch über das Thema gesprochen wird und dass die Lehrer sensibilisiert werden. Und eine Idee wäre vielleicht, dass es einen festen Ansprechpartner in der Schule gibt, der darauf spezialisiert ist, sich ein bisschen auch um Young Carers zu kümmern und dass man sein Umfeld mit einbezieht. Also dass man den Freunden auch sagt, hey, ich habe gerade zu Hause eine Pflegesituation, es ist schwierig, kannst du das vielleicht dem Lehrer sagen, dass ich heute zu spät komme oder ähnliches?
Inwiefern kann denn da letztendlich auch das zu pflegende Elternteil doch auch ein Stück weit in die Verantwortung gehen und als Eltern dann eben ein Kind, was pflegen möchte oder sich auch kümmern möchte, aber auch mal entlasten. Also wir reden ja, denke ich mal, nicht nur von Schwerstpflegefällen, sondern es wäre durchaus auch mal die Frage zu stellen, ob dann die Pflegeperson nicht auch seine Kinder entlasten kann oder von einer gewissen Verantwortung vielleicht auch entbinden kann, Frau Behrens.
Ja, das ist ja eigentlich genau mein Thema. Als Pflegeberaterin berate ich da eigentlich jeden Tag zu. Da ist es wirklich wichtig, ein Hilfsnetzwerk aufzubauen. Also ich empfehle da oft, eine Liste zu schreiben und aufzuschreiben, welche Aufgaben zum Beispiel die Pflegeperson oder der Pflegebedürftige alles tut. Also von ich muss morgens aufstehen und für meine Kinder das Essen auf den Tisch stellen, Frühstück vorbereiten, einkaufen gehen und so weiter. Oder benötige auch Hilfe bei der Körperpflege. Wenn all die Aufgaben aufgeschrieben wurden, dann sollte man sich als nächsten Schritt nochmal überlegen, wen gibt es denn eigentlich aktuell in meinem Umfeld? Kann man Dinge denn abgeben? Man könnte zum Beispiel das Einkaufen dem Nachbar überlassen, dass man eine Liste schreibt und dann kauft der Nachbar einmal die Woche für die Familie mit ein. Oder man nimmt Freunde und Bekannte mit ins Boot, dass die Kinder dann mal gemeinsam mit Freunden in den Zoo gehen oder auch Freizeitaktivitäten haben. Also da ist es einfach wichtig, sich Hilfe zu suchen, auch vielleicht bei der Pflegeberatung, bei der Pflegekasse, dass Hilfe organisiert wird, dass der richtige Pflegegrad vorhanden ist, wenn es eine Pflege, also wenn es einfach pflegebedürftige Person ist, dass der ambulante Pflegedienst gegebenenfalls auch mit in die Gesamtsituation eingebunden wird. Und es gibt natürlich auch professionelle Hilfen. Also das heißt, es gibt Kinder- und Jugendpsychiater, die da auch sehr hilfreich sein können, die die richtigen Stellen auch schon kennen vor Ort in der jeweiligen Stadt. Man kann sich auch ans Jugendamt wenden. Die haben auch Anlaufstellen oder es gibt auch Traumatherapien oder Sozialarbeiter, die unterstützen können. Also da wirklich überlegen, wer kann mir helfen, ganz praktisch. Und da kann auch der Kinderarzt eine Unterstützung sein.
Frau Beister, kann auch die Pflegekasse eine Unterstützung sein, wenn ich mir überlege, dass ein minderjähriges Kind dann vorstellig wird? Also könnte das auch sein, dass ein 13-Jähriger bei der Pflegekasse dann anruft und dem wird dann irgendwie auch geholfen? Ich denke das immer vor dem Hintergrund von noch nicht geschäftsfähig oder eben anderen bürokratischen Hindernissen. Aber vom Prinzip hat eine Pflegekasse da auch erstmal ein offenes Ohr, auch für Kinder oder Jugendliche in so einer Situation.
Das ist richtig. Also es können auch Kinder unter 18 Jahre sich bei uns melden. Sie können die Pflegeberatung, die allgemeine, nach 7b in Anspruch nehmen. Das ist soweit gar kein Problem. Natürlich müssten Kinder, wenn es dann nachher um Themen geht, wie Frau Behrens angesprochen hat, was für einen Pflegegrad hat meine Mutter bekommen? Wie schaut das Gutachten aus? Da muss eine Auskunftsvollmacht ja auch vorliegen. Das muss auch bei einem Kind der Fall sein. Aber die Pflegekasse steht Young Carers dahingehend genauso zur Verfügung wie Erwachsenen.
Was ich mich jetzt in unserer Runde noch frage, ist ja, wie man diese, ja, wir haben es am Anfang festgestellt, immer noch in Deutschland relativ unsichtbare Gruppe der Young Carers ein bisschen mehr sichtbar macht. Wir versuchen das gerade hier. Es gibt verschiedene Angebote, aber es gibt ja andererseits eben auch sicherlich eine große Unsicherheit gerade bei ganz jungen Menschen. Das heißt, wie kann man eigentlich präventiv da tätig werden? Ist das etwas, was auch wirklich in die Schule gehört? Eigentlich haben wir es ja schon besprochen. Geht da eine Pflegekasse auch mit oder eine Krankenkasse mit Präventionsangeboten auch in Schulklassen, Frau Beister?
Ja, also das ist eine gute und spannende Frage, mit der wir uns in den letzten halben Jahren auch intensiver beschäftigt haben. Ja, eine spannende Antwort auf eine Frage eines ZQP-Reportes. Also das ist die Stiftung Zentrum für Qualität in der Pflege. War, dass Jugend oder Young Carers und junge Pflegende oftmals, wenn sie gefragt werden, wer die noch mehr Unterstützung in Form von professioneller Hilfe geben sollte, die Krankenkasse ganz weit vorne steht. Und das ist ein deutliches Signal mit 41% laut diesem Report. Ein Signal, wo wir auch denken, okay, wir müssen diesem Bedarf nachkommen, wir müssen die Young Carers mehr unterstützen und das eben adressatengerecht. Und wir haben uns da was echt Cooles überlegt, gemeinsam mit FAMPLUS und haben ein Schulkonzept entwickelt. Und wir sind der Meinung, dass wir auch kontaktnahe Personen von diesen Young Carers mit einbeziehen müssen. Auch die müssen sensibilisiert werden. Wir sprechen dann hier von Lehrern, wir sprechen von Mitschülern, aber eben auch von Betroffenen. Und unser Ziel ist es, dass wir innerhalb dieses Schulkonzeptes eine Bewusstseinsbildung fördern, dass die Betroffenen also selbst erkennen sollen, bin ich bereits in einer Pflegesituation und wie kann ich entlastet werden? Und wo stehen wir da gerade bei diesem Schulkonzept? Wir sind jetzt in den letzten Endzügen der Entwicklung und hoffen, dass wir recht zeitnah dann auch in die Schule gehen können, solange es auch die Corona-Situation zulässt. Und wir in Form von Pflegekursen dann eben auch die Betroffenen, aber eben auch das komplette Schulumfeld zum Thema Pflege sensibilisieren können.
Das hört sich ja tatsächlich insofern vielversprechend an, als dass das ja, glaube ich, ein Ansatz ist, der relativ weit vorne stattfindet und somit eben auch Betroffenen in ihrer aktuellen Situation eine gewisse Hilfe darstellt. Das führt mich im Grunde genommen jetzt schon langsam Richtung Abschlussfrage, die ich zum Beispiel gerne einmal Frau Stich Ihnen stellen möchte. Wenn Sie aus heutiger Sicht sich entscheiden könnten, würden Sie als junger Mensch noch einmal in Ihrer Familie unterstützend pflegerisch tätig sein? Und wenn ja, was würde Ihnen dabei mehr helfen, als es zu Ihrer Zeit damals der Fall war?
Da liegt natürlich auch erstmal der Fokus, wenn ich mich entscheiden kann. Und das war ja bei mir nicht der Fall. Gibt es sicherlich, aber bei mir war es nicht der Fall. Ich muss dazu sagen, ich bin total dankbar auch für die ganze Situation, auch für die Erfahrungen mit meiner Mutter, aber diese ganzen Folgen, die daraus resultieren und die wenige Unterstützung, die ich auch erhalten habe, dass wenn ich mich frei entscheiden könnte, ich würde es so nicht machen wollen, nein.
Das ist eine mindestens ebenso ehrliche wie nachvollziehbare Antwort. Das ist ja ein Riesenpaket auch an Verantwortung, das auf Ihnen gelastet ist. Frau Behrens, wie ist es Ihnen ergangen? Wie würden Sie so eine Frage rückwirkend sehen oder beantworten?
Ja, auch eine spannende Frage. Die wird man nicht so häufig gestellt. Es ist bei mir eben anders, weil es bei mir mit 19 geschehen ist und weil meine Mutter nicht mehr meine Mutter war. Also es war wirklich ein Rollentausch, eine Rollenverschiebung. Sie konnte sich auch nicht mehr an viele Dinge erinnern. Sie wusste, wer ich bin, aber Dinge aus der Vergangenheit konnte sie einfach nicht mehr wiedergeben. Das heißt, ich war unheimlich dankbar, dass ich die Zeit mit meiner Mutter noch erleben durfte, dass sie nicht gleich gestorben ist, als sie diese Meningitis, also diese Hirnhautentzündung hatte, sondern dass ich einfach nochmal die Chance hatte, auch mich als Tochter ihr was zurückzugeben. Und ich bin einfach sehr dankbar, auch wenn sich das schwierig oder komisch anhört, dass ich in der Situation war, weil ich einfach so viel draus lernen durfte und weil es mich einfach stärker gemacht hat. Also weil ich nicht weiß, was passieren sollte, könnte, dass es mich komplett aus der Bahn schmeißt. Also natürlich kann jederzeit was Schlimmes passieren. Und aber für mich bin ich einfach echt dankbar, dass sie in dem Moment, als sie krank geworden ist, nicht gleich gestorben ist, sondern dass ich nochmal eine gute Zeit mit ihr verbringen durfte und mich auch nochmal gebührend verabschieden konnte. Und da ist es jetzt einfach auch nochmal wichtig, dass wenn Kinder oder Eltern eben pflegebedürftig sind, dass nochmal eine Kommunikation mit den Kindern stattfindet, dass man die Kinder mit reinnimmt in die Verarbeitung. Wenn jetzt zum Beispiel jemand krebskrank ist, also Mutter ist krebskrank, ganz akut, wie gehe ich da als Elternteil mit um? Holen Sie sich Hilfe, holen Sie sich Unterstützung. Es gibt Fachpersonal, die sich damit auskennen. Und sprechen Sie mit Ihren Kindern drüber. Es gibt auch Bücher, die zum Beispiel die Krebserkrankung ganz gut erklären oder wenn man depressiv ist oder ähnliches. Und das Kind einfach mit reinnehmen, weil es merkt schlussendlich auch, dass die Mama nicht mehr so fit ist wie früher und dass sich die Rollen einfach verändern und verschieben. Und wenn zum Beispiel eine Chemotherapie ansteht, dass man im Vorfeld mit dem Kind spricht und sagt, okay, also das ist jetzt nur ein Beispiel, mir kann es einfach in den nächsten Wochen schlechter gehen. Es kann auch sein, dass ich vielleicht mal gereizt bin oder dass ich mich übergebe, aber es liegt nicht an dir. Du bist nicht dran schuld, du hast damit nichts zu tun. Also einfach wirklich eine offene Kommunikation mit den Kindern führen.
Frau Behrens, vielen Dank für diese ja fast schon Schlussworte. Ich denke, das führt nochmal ganz gut die Herausforderungen zusammen, über die wir heute gemeinsam geredet haben. Auch in unserem kleinen Kreis gibt es schon verschiedene individuelle Sichtweisen auf das Thema Young Carers, auf das Thema junge Pflegende. Es hängt immer ganz stark von der jeweiligen individuellen Situation ab, inwiefern das eine Belastung oder vielleicht manchmal auch etwas als Chance gesehen wird. Ich denke, der Austausch untereinander mit Betroffenen ist etwas, was auch helfen kann. Initiativen, die sich für Young Carers stark machen, gibt es genug, die finden Sie, die findet ihr im Internet. Eine dieser Initiativen ist von Frau Stich ins Leben gerufen worden, Young Helping Hands. Es gibt sicherlich noch zahlreiche andere Initiativen. Und es gibt die Pflegekasse, die bei der jeweiligen Krankenkasse des Versicherten der Pflegeperson angesiedelt ist. Also auch da gibt es Informationen. Und insofern wünsche ich all denjenigen, die selber in so einer Situation stecken, egal aus welcher Perspektive, viel Kraft, viel Durchhaltevermögen. Ihnen allen wünsche ich noch, dass Sie gut, gesund und munter durch den Winter kommen und würde mich freuen, wenn wir uns beim nächsten Mal bei unserem KKH-Pflege-Podcast wiederhören. Bis dahin, machen Sie es gut. Tschüss.